Liebe Gemeinde, im Blick auf das persönliche Glück gibt es Wesentliches und Unwesentliches. Und zu viel vom Unwesentlichen kann einem den Blick auf das Wesentliche verstellen. Nimmt man die Weisheit vom kleinen Prinzen dazu, der sagt, das Wesentliche ist unsichtbar, dann ist klar, alles Sichtbare läuft Gefahr, von der Konzentration auf das Wesentliche abzulenken. Vielleicht fragen Sie sich ja gerade, woher ich heute die Predigt halte. Darauf kommt es für den Inhalt einer Predigt eben auch nicht an. Kann sein, Sie läuft gerade vom Band oder als MP3-Datei. Oder ich spreche von einem Platz auf der Empore aus. Funktechnik macht es möglich. Könnte auch sein, dass ich auf den Kirchturm gegangen bin, um bei der Predigt die ganze Gemeinde, die sich neu gewohnt, meinerseits entwickelt zu haben. Sind ja nicht alle bei dem Ort in die Kirche gekommen. Woher Sie jetzt die Worte hören, ändert nichts an Ihrem Inhalt. Nichts am Wesentlichen einer Predigt. Nämlich, dass da Gottes Wort verkündigt wird. Nichts soll Sie ablenken. Wenn Sie jetzt den Abschnitt hören, der noch heute im Plan unserer Predigt steht. Markus Kapitel 4, die Verse 21 bis 22. Ich lese wieder nach der Basisbibel. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Bringt man etwa eine Öllampe in einen Raum, um sie dann unter einen Topf zu stellen? Natürlich nicht, sondern man stellt sie auf einen Ständer. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zutage kommen soll. Nichts geschieht im Geheimen, das nicht ans Licht kommen soll. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet ihr jetzt gut zuhören? Dann habt ihr bestimmt gehört, dass ich nun doch auftauchen muss. Da heißt es nämlich zum Schluss: Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zutage kommen soll.
Ja, was ist wesentlich, was ist unwesentlich? Für eine Predigt, vielleicht war es jetzt doch besser, dass ich nicht mich gezeigt habe, denn das hätte Sie wahrscheinlich doch eher abgelenkt, mich so zu sehen mit dieser Mütze, die sicher nicht wesentlich ist für die Predigt. Und auch nicht diese Brille. Eher schon meine Lesebrille, damit der Text, den ich sagen soll, auch gelesen werden kann. Was ist wesentlich, was ist unwesentlich? Den Talar, den lasse ich an. Der ist zwar für die Predigt auch nicht wesentlich, aber er ist gedacht als ein Kleidungsstück, das am wenigsten vom Wesentlichen ablenkt. Er ist nämlich immer gleich. Sie müssen sich nicht überlegen, was hat der Pfarrer nun am nächsten Sonntag wieder an. Und ich muss mir bei der Predigtvorbereitung auch den Kopf darüber nicht zerbrechen, was ich nun anziehe. Das Wesentliche bei der Predigt ist, dass Gottes Wort laut wird, dass es übermittelt wird, dass es gehört wird. Aus dem Hören des Wortes Gottes entsteht Glauben. Wie Paulus einmal schreibt im Römerbrief, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. Hier sind Dinge genannt, wesentliche Dinge, die unsichtbar sind. Das Wort Gottes und der Glaube. Dennoch findet Predigen nicht unsichtbar statt. Gottes Wort haben wir in der Bibel, einem handfesten Buch, und Gottes Wort wird durch leibhaftige Menschen verkündigt. Auch durch leibhaftige Menschen gehört. Zum Predigtgeschehen gehören also doch sichtbare Dinge, nämlich Menschen, und dazu schreibt Paulus im Römerbrief auch, wenn es heißt, wie sollen die Menschen glauben an dem, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Es braucht Predigerinnen und Prediger. Es braucht Menschen, damit andere Menschen glauben können, damit Glauben ausstrahlt, dass er hörbar und sichtbar wird. Obwohl das Sichtbare weniger wesentlich ist als das Unsichtbare, wird es benutzt und in Dienst genommen für das Wesentliche. Das Wesentliche äußert sich im weniger Wesentlichen und dadurch wird Unwesentliches selbst wesentlich, wenn es vom Wesentlichen erfüllt ist. Dieser Satz, der hat mir gefallen, der war ziemlich philosophisch jetzt und für alle, die es so mögen, die theologisch-theoretisch gern angeregt werden, möchte ich ihn gern noch einmal wiederholen. Das Unwesentliche wird selbst wesentlich, wenn es vom Wesentlichen erfüllt und bewegt ist. Praktischer gesagt also zu dem, was ich bisher schon besprochen habe, ich bin für die Predigt zunächst als Person und Prediger unwesentlich. Aber ich werde wesentlich, es wird echt, es wird authentisch, wenn da eine Person ist, zu dem Wort, zu der Akustik. Es geht dann so, dass ich der Unwesentliche vom Wesentlichen erfüllt und bewegt bin, wenn Gott mich in Dienst nimmt für sein Wort. Das Ziel der Predigt soll nun aber nicht sein, dabei stehen zu bleiben, etwas zum Predigen von der Kanzel zu sagen. Das war jetzt nur das einleitende Beispiel. Jesus möchte vielmehr mit seinem Wort, dass wir alle predigen mit unserem Leben. Durch Worte und durch Taten geschieht das. Es geht um sie und mich und dich. Es geht um uns alle. Jesus predigt uns, dass jede Christin und jeder Christ wesentlich werden soll im Blick auf das, was er durch uns wirken will. Wir alle, du bei deinem Platz, bei deinen Freunden oder bei der Arbeit draußen und sie an ihrem Platz im Büro oder im Haushalt oder unterwegs auf der Straße, wir sind alle berufen, wesentlich zu sein, das zu leben, was uns bewegt durch Jesus, durch den Glauben. Was wesentlich ist für das Leben, sollen wir weitergeben und weiterleben. Dieses Thema steckt hinter dem Bibelwort, hinter dem Bildwort, das Jesus im Predigttext sagt. Markus, ich habe es vorhin ja schon mal gelesen, aber jetzt zeige ich nochmal den Vers dazu. Bringt man etwa eine Öllampe in einen Raum, um sie dann unter einen Topf zu stellen? Natürlich nicht, sondern man stellt sie auf einen Ständer. So hat Jesus nach dem Markus-Evangelium gesagt. Wir kennen dieses Bildwort wahrscheinlich eher in der Version, die es im Matthäus-Evangelium hat, wo es in der Bergpredigt ganz ähnlich heißt: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Jesus möchte uns damit einer ganz einfachen Logik überzeugen, dass wir das Licht des Glaubens, das wir von ihm empfangen haben, auch weitergeben und damit unsere Umwelt hell machen. Ein Licht, das gehört auf einen Leuchter. So wie man das mit einer Öllampe auch ganz praktisch macht. Sonst ist das Licht nicht wesentlich. Es erfüllt seine Bestimmung nicht. Wir wissen sogar, eine Öllampe, die man unter einen Topf stellt, bekommt keinen Sauerstoff und erlischt. Licht lebt davon, dass es sich verströmt. Wer glauben will, wem das ein Anliegen ist, dass er glauben kann, der wird es erst dann voll erleben, wenn er auch sich verströmt. Wer seinen Glauben dagegen für sich behalten will, wird maximal am Glimmen bleiben. Wer sich einmauert und denkt, erst einmal soll der Glaube wachsen, dann kann ich ihn zeigen, der wird ihn eher verlieren. Glaubenswachstum lebt wie Lichtflammenwachstum davon, dass sich der Glaube zeigt und dadurch immer mehr entfacht wird. Es spricht beim Glauben wie beim Leuchten sicher nichts gegen Schutzeinrichtungen, die solche Windstöße vermeiden, die das Licht ausblasen könnten. Aber Licht und Glauben, die müssen hinaus, dürfen nicht eingesperrt bleiben, wie es eben für das Licht wesentlich ist, dass es leuchtet. Christen, das will Jesus uns sagen, sollen sich zeigen in der Welt. Es wäre, wie wenn der Pfarrer sich im Kanzelkorb versteckt, wenn Christen sich in ihrem Bibelclub vergraben oder nach ihrer stillen Zeit ihren Trost für sich behalten wollen. Wahrscheinlich hat Jesus an dieser Stelle schon in erster Linie das gemeint, dass Christen den Glauben weitersagen und von Gott und seiner Liebe erzählen, so wie Jesus das selbst getan hat. Aber ich glaube nicht, dass nur das gemeint ist, dass wir mit Worten predigen. Ich möchte ein ganz handfestes Beispiel machen, wie Christen ihr Licht des Glaubens leuchten lassen können. Ich nehme das Thema Geld und Steuern. Das war ja im Anspiel vorhin auch ein Thema. Geld war da etwas Unwesentliches und man hat gespürt, es kommt auf anderes an. Jesus hat es auch klar gesehen, dass Geld häufig eher etwas ist, was die Leute vom Wesentlichen abhält. Er sagte, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber gefragt, ob die Christen dem Kaiser Steuern zahlen sollten, meinte Jesus auch, dass die Leute eben Gott geben sollten, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also durchaus Steuern zahlen sollten. Auch der Apostel Paulus sah das so, die Obrigkeit, die dafür sorgt, dass im Land eine Ordnung herrscht, ist die Steuern wert. Weil die Ordnung im Land zum Wesentlichen zählt für das Zusammenleben der Menschen, dafür, dass Gerechtigkeit und Frieden im Land herrschen kann. Deshalb zähle ich das Zahlen von Steuern auch zum Wesentlichen. Christen lassen das Licht ihres Glaubens leuchten, wenn sie dazu helfen, dass der Staat stabil funktioniert. Und dazu gehört neben Steuern zahlen auch zum Beispiel wählen oder das aktive Mitmachen und Kandidieren für die Politik. Wir haben jetzt gerade ja Wahlzeit im Ländle, Plakate tauchen überall auf. Man kann sagen zu den Christen, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, mischt euch ein, gestaltet die staatliche Ordnung mit, damit sie sich so entwickelt, dass ihr nicht nur pflichtgemäß, sondern eben auch gern eure Steuern zahlt. Die Christen sollen Licht sein für die Welt und das eben nicht verschämt verstecken, sondern in Freiheit leben. Ich bin dankbar, dass wir in Neufen auch in anderen Dimensionen durchaus Beispiele dafür finden können, dass es so geschieht, dass Christen sich einbringen in die Welt, dass sie weitergeben, was sie empfangen von Gott. Im Engagement für die Begleitung der Flüchtlinge, da geht es mir so, dass ich auffallend viele christlich motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finde, neben vielen anderen, die das genauso gut können. Oder im Bereich der Diakonie zeigt sich Christsein, indem wir als Kirche für die Pflege zu Hause stehen und für Dienste, wo es zum Beispiel darum geht, Familien zu unterstützen, die durch Demenz herausgefordert sind. Hier kann sich überall das Wesentliche zeigen, wie Gott uns bewegt. Und das soll auch so sein. Das ist die Ansage im zweiten Vers unseres Predigttextes. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zutage kommen soll. Nichts geschieht im Geheimen, das nicht ans Licht kommen soll. Jesus ruft da auf zu Transparenz und Ehrlichkeit. So entsprechen wir dem Wesentlichen, was Gott in uns angelegt, so entsprechen wir Gott selber. Hier wird Gott in diesen Versen ja nicht ausdrücklich genannt, aber es ist klar, dass Gottes Wissen um alles Verborgene im Hintergrund dieser Worte steht. Auch wenn es Dinge geben mag, die auf Erden kein Mensch je erfährt, Gott weiß es. Und spätestens in der Auferstehung, das ist eine christliche Hoffnung, da werden alle es sehen, im Licht Gottes. Diese Woche haben wir im Konfi auch über das gesprochen, was kommt nach dem Tod, Auferstehung, Gericht, ewiges Leben. Und da war mir das auch wichtig, dass einmal dieses Aufdecken kommt, dass wir das Gericht ansprechen. Heute lassen das viele Menschen einfach weg, wenn es um die Dinge geht, Auferstehung und ewiges Leben. Aber es ist wichtig, dass Gott weiß und dass vor ihm alles ans Licht kommt. Das ist ein wesentlicher Trost für alle, die im Leben zu kurz kommen, weil andere ihnen das Leben rauben und keiner merkt es. Gott ist gerecht, er weiß, er kennt das Verborgene. Und das sehen wir im Leben oft noch nicht, aber dann im Licht Gottes im Gericht, da werden wir das erleben. Und es ist gut so, dass die Vertuscher und Verstecker einmal bloßgestellt werden. Das ist eine Funktion der Liebe Gottes und der Gerechtigkeit, weil Wahrheit und Liebe auch nicht zu trennen sind. Jesus hat auch in diesem Sinne gehandelt. Er möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass das Wesentliche sichtbar wird und nicht Menschen sich mit Unwesentlichem abgeben, sich hinter Unwesentlichem verstecken. Mir ist es diese Woche beim Nachdenken an ein paar Stellen begegnet, wie schwer sich Menschen das Leben machen, wenn sie Dinge mit sich herumtragen, die nur ja nicht ans Licht kommen dürfen. Ich hatte Gespräche, wo es um das zwanghafte Aufrechterhalten einer heilen Weltfassade ging. Weil sie einander etwas vormachen, können Ehepartner nicht miteinander offen und ehrlich sprechen. Das hat dann auch Folgen für den Glauben, der da ersticken kann. In einem anderen Fall ging es um die Bedeutung, die die Beichte haben kann. Weil sie die Angst davor, dass Schuld ans Licht kommen kann, aktiv überwindet. Deshalb ist Beichte eine Chance und etwas Gutes. Nicht erst im Gericht, sondern mitten im Leben können wir unser Herz vor Gott ausbreiten. Und dazu kann eine geistliche Begleiterin oder ein geistlicher Begleiter eine wertvolle Hilfe sein, der zuhört, der dann auch den Zuspruch der Vergebung geben kann. Mensch, werde wesentlich. Dieses Zitat von Angelus Silesius ist eine Glaubensweisheit, die uns durchaus immer wieder herausfordern wird. Mit Jesus heißt das, sein Licht empfangen und weitergeben in die Welt. Und dazu sollen wir uns eben auch zeigen, nicht nur der Prediger auf der Kanzel soll sichtbar sein, sondern jeder als Christ in der Welt und jede als Christin an ihrem Platz. Das Schöne ist, dass wir leuchten können, dafür sorgt Gott. Wir sind gefragt, wo wir uns als Lichter in der Welt platzieren. Amen.